Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts ISPAS, der Agrarkoordination. Wir sind eine gemeinnützige Organisation und setzen uns für ein global gerechtes und nachhaltiges Ernährungssystem ein. Mein Name ist Mireille und heute schauen wir nach Südafrika und nach Trostberg in Bayern, dem Sitz des Chemiekonzerns Alzchem. Dieser Konzern steht aktuell massiv in der Kritik. Er exportiert Pestizide, wie beispielsweise Dormex, in Länder des globalen Südens. Mittel, die in der EU aus gutem Grund verboten sind. Sie gelten als krebserregend, fruchtbarkeitsschädigend und gefährlich für Landarbeiterinnen. Ein Exportverbot dieser hochgefährlichen Pestizide konnte bisher nicht erreicht werden. Doch es regt sich Widerstand, auch in Südafrika. In dieser Folge spreche ich mit Peter Klausing vom Pestizidaktionsnetzwerk darüber, warum ein deutscher Konzern weiterhin Substanzen exportieren darf, die hier längst verboten sind, und was passieren muss, damit Menschenrechte nicht an Ländergrenzen enden. Zudem hören wir, wie sich Cara McKay und das Women on Farms Project aus Südafrika gegen diese Doppelmoral wehren. Herzlich willkommen, Peter. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist in unserem Podcast. Peter, du bist Toxikologe und seit vielen Jahren für das Pestizidaktionsnetzwerk, kurz PAN Germany, aktiv. Und seit über 40 Jahren informiert PAN über die negativen Folgen des Einsatzes von Pestiziden und engagiert sich für umweltschonende und auch sozial gerechte Alternativen. Kannst du uns erst einmal einen Überblick geben? Wie hat sich der Einsatz von Pestiziden entwickelt? Einmal ja global und auch in Deutschland?
Da fange ich mal mit der guten Nachricht an. In Deutschland und in der Europäischen Union, also ich beziehe mich mit den Zahlen auf die Pestizidwirkstoffe und die werden auf EU-Ebene verboten oder genehmigt. Und da, wenn man auf die Website geht von der Europäischen Union, dann können wir sehen, dass zurzeit noch 422 Wirkstoffe genehmigt sind, aber 973 Wirkstoffe sind da gelistet, die verboten sind. Das heißt jetzt nicht, dass die 973 alle genehmigt waren in der EU, aber wir können sehen, dass sich in den letzten Jahrzehnten doch einiges getan hat. Also es sind keine chlororganischen Pestizide, Insektizide speziell, schon seit langem nicht mehr auf dem Markt. Stichwort DDT. Es hat lange Zeit gedauert, bis das verboten wurde, aber jetzt gibt es in der EU keine chlororganischen Insektizide mehr. Es sind auch viele phosphororganische, der Großteil der phosphororganischen Verbindungen in Europa verboten worden. Und es gibt so eine Art Déjà-vu unter dem Stichwort PFAS, die ja auch so persistent sind und Ewigkeitschemikalien genannt werden, wie es die chlororganischen Insektizide gewesen wären. Im globalen Süden sieht die Welt natürlich ganz anders aus. Einerseits werden da sogar einige chlororganische Insektizide nach wie vor eingesetzt, Stichwort Endosulfan, phosphororganische sowieso in großer Zahl. Und das andere Problem ist, dass sich die Pestizidmenge, die weltweit ausgebracht wird, in den letzten 35 Jahren fast verdoppelt hat. Und das in einer Situation, wo sich in Europa nicht nur die Zahl der Wirkstoffe, sondern auch die Pestizidmengen reduziert haben oder konstant geblieben sind. Und wenn wir nach Südamerika gucken, dann hat es in diesem Zeitraum, also in den letzten 35 Jahren, laut FAO-Statistik einen zehnfachen Anstieg der ausgebrachten Pestizidmenge gegeben. Und speziell im südlichen Afrika sagen die FAO-Daten, dass es zu einem 2,5-fachen Anstieg gekommen ist. Das vielleicht zur Skizzierung der europäischen und der globalen Situation.
Du hast jetzt schon ein paar Stoffe genannt. Wie ist denn das einzuschätzen? Also was haben die für eine Wirkung und wie giftig sind denn diese immer noch eingesetzten Pflanzenschutzmittel?
Die Industrie verbreitet ja den Mythos von der sicheren Anwendung, wenn man nur alle Vorschriften entsprechend beachtet. Das ist vielleicht nochmal ein extra Thema. Aber es gibt eben aus gutem Grund das Verbot für zahlreiche Wirkstoffe in der Europäischen Union. Das eine sind Wirkstoffe mit besonders hoher akuter Toxizität, also unmittelbar tödlicher Wirkung in doch sehr geringen Mengen, die noch weit verbreitet im globalen Süden eingesetzt sind. Wir setzen uns für ein Exportverbot für solche Pestizide ein. Das sind insgesamt die sogenannten hochgefährlichen Pestizide, die Highly Hazardous Pesticides oder HHPs in englischer Abkürzung. Dazu zählen also diese Wirkstoffe mit hoher akuter Toxizität und dann Wirkstoffe, die irreversible Schäden hervorrufen können, nämlich krebserregende, erbgutschädigende und reproduktionstoxische Wirkstoffe. Und hinzu kommen nach langem Kampf in der EU endlich anerkannt und entsprechend reguliert sogenannte hormonschädigende Pestizide. All diese Wirkstoffe sind in der EU verboten, zumindest ab einem bestimmten Grad der Einstufung, wenn es wahrscheinlich ist, dass diese krebserregenden, erbgutschädigenden, reproduktionstoxischen Wirkstoffe Schäden beim Menschen hervorrufen. Weltweit ist das aber eben nicht der Fall.
Und du hattest auch schon gesagt, dass ja insbesondere im globalen Süden der Pestizideinsatz in den letzten Jahren nochmal enorm auch angestiegen ist. Kannst du nochmal erklären, warum ist das denn so? Warum steigt das in diesen Ländern und welche Probleme siehst du auch in dieser Entwicklung?
Also die Gründe, warum die Vermarktung so dramatisch angestiegen ist im globalen Süden, ist aus meiner Sicht zweierlei. Das eine ist offensichtlich und leicht nachvollziehbar, wenn die Märkte in bestimmten Weltregionen, speziell in Europa, wegbrechen und Pestizide verboten werden, versucht die Pestizidindustrie ihre Umsätze woanders zu machen und drückt eben diese Pestizide, die in der EU verboten sind, dort auf die Märkte. Und zum Zweiten ist es ein Ausdruck des globalen Wirtschaftsmodells, das neoliberal heißt, obwohl es so neo inzwischen gar nicht mehr ist, wo viel exportiert wird, der entsprechende Kostendruck auf den Exporteuren lastet und die Produzenten, große Unternehmen im globalen Süden versuchen, die Kosten zu senken, indem sie Pestizide einsetzen, die Kosten senken zu Lasten von Gesellschaft und Umwelt. Und Pestizide sind ein anerkanntermaßen ein betriebswirtschaftliches Mittel. Und das sagt schon mal, dass es etwas mit Kostensenkung zu tun hat. Und wenn man in einem globalen Markt jetzt als Produzent von Nahrung um Absatzmärkte ringt, dann macht man das eben, dass man Pestizide einsetzt, um die Kosten zu senken. Und das gilt sicher für Schnittblumen und Avocado genauso wie insbesondere für Soja, was dann als Futtermittel vor allen Dingen eingesetzt wird und wo die Kostensenkung dann sich im Billigfleisch, im industriell produzierten Steak oder Schnitzel niederschlägt. Die Probleme im globalen Süden sind deshalb so dramatisch. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass Pestizide wegen ihrer Gefährlichkeit und der irreversiblen Schäden, die sie hervorrufen können, verboten sind. Und dass in der EU unter Produkts- oder Anwendungsbedingungen, die doch etwas besser sind als im globalen Süden, wo oftmals Schutzausrüstung komplett fehlt oder nur mangelhaft vorhanden ist, zum Teil auch von den Landeigentümern ihren Landarbeitern vorenthalten wird, weil das kostet ja auch wieder Geld. Und der zweite Aspekt ist, dass die Gesetze, die bestimmte Schutzvorkehrungen vorschreiben, im globalen Süden in der Regel schwächer ausgeprägt und vor allen Dingen viel weniger durchgesetzt werden. Und das ist eine aus meiner Sicht sehr ungute Kombination, der Anstieg der Menge von Pestiziden, die Art der Pestizide in Form von hochgefährlichen Pestiziden und dann in Regionen, wo die Schutzvorkehrungen mangelhaft sind.
Also es ist ja wirklich schwer nachzuvollziehen und auch irgendwie schwer hinzunehmen, dass es kein Verbot gibt für diese Pestizidexporte. Welche Regelungen gibt es denn aktuell auf EU-Ebene für den Export von in der EU verbotenen Pestiziden?
Es gibt in der EU für den Export EU-weit keine Regelung. Es gibt nationale Exportverbote, zuerst in Frankreich und dann hat Belgien nachgezogen. Es gibt diese Ankündigung des Green Deals, die, wenn ich mich recht entsinne, Ende 2019 veröffentlicht wurde. Teil dieses Green Deals ist eine Chemikalienstrategie zur Nachhaltigkeit. Da ist in dem Entwurf ein Exportverbot für gefährliche Chemikalien insgesamt und das würde Pestizide dann entsprechende Pestizide mit einschließen. Ist mit vorgesehen, aber durchgesetzt ist da noch nichts und in Deutschland eben auch nicht, obwohl es da einen hoffnungsvollen Anfang gab, als Özdemir noch Landwirtschaftsminister war.
Nun fordert ihr ja, also Pan-Germany, endlich Schluss zu machen mit diesem Doppelstandard. Und auch vor Ort in den betroffenen Ländern regt sich Widerstand. In Südafrika hat das Women on Farms Project viel dazu beigetragen, dass überhaupt die Gefahren, die mit dem Einsatz dieser Pestizide einhergehen, öffentlich bekannt sind und auch bei den Landwirtinnen bekannt werden. Das Projekt setzt sich vor allem für die Rechte von Frauen in der Landwirtschaft ein und insbesondere auch dafür, dass Pestizide, die hier bei uns bereits aus sehr gutem Grund verboten sind, auch nicht in Südafrika angewendet werden dürfen. Und Südafrika ist der größte Verbraucher von synthetischen Pestiziden in Afrika. Darunter auch viele hochgefährliche Pestizide, wie beispielsweise Dormex mit dem Wirkstoff Cyanamid. Und das vor allem in Trauben- und Weinanbau eingesetzt wird. Cara McKay ist Kampagnenkoordinatorin des Women on Farms Project. Mit ihr habe ich auch gesprochen und sie erzählt, was Dina Nitleni, eine ehemalige Landarbeiterin, durch den Einsatz mit Dormex erlitten hat.
So in July 2022, she was busy in the vineyards working and the tractor was spraying about 15 to 20 meters from her. And she all of a sudden experienced the severe consequences. She couldn't breathe, her head was spinning, it was dizzy, her lungs closed and she fainted in the vineyards. She was rushed to hospital, given oxygen, and she had to stay in the hospital for 2 weeks, almost 2 weeks, yes. And When she came out of hospital, she had to live with her sister because she was too weak to look after herself, but also because she had no income, because the farmer did not give her any paid for sick leave. And she stayed with her sister until she turned 60. And at 60, you are entitled to a social support grant, a pension, which is 2,100 rand. And then after she got that income, she could go back home. But before that, she couldn't because she had absolutely no source of income. And so Auntie Dinah tried to begin work again, but she was too sick. The farmer also didn't get back to her. So she lost the income. She lost the employment. And now she has to fend for herself with a social grant. She receives no medical support from the farm. There is public health in the country, but it's severely overburdened. And she has a very particular problem, which is long-term pesticide exposure, which the doctors and nurses are ill-equipped to deal with. And also the resources of, there's so much pressure on the clinics and the hospitals that it's very difficult for them for this particular type of care.
Peter, Dormex wurde ja bereits 2008 in Europa verboten. Was kannst du uns zu den Gefahren beim Einsatz von Dormex sagen und was führte zum Anwendungsverbot in Europa?
Also das eigentliche und große Problem bei Dormex sind wirklich massive Hautschäden, die in wissenschaftlichen Publikationen zum Teil fotografisch dokumentiert sind. Da kriegt man das leichte Gruseln. Es steht dort auch explizit in diesen Publikationen, dass es sich da nicht nur um Hautirritationen handelt, sondern das sind wirklich großflächige Hautablösungen. Interessanterweise gibt es auch ebenfalls in der wissenschaftlichen Literatur Hinweise, dass solche Hauteffekte auch über eine sogenannte systemische Wirkung erzielt werden. Also wenn Dormex, eben Cyanamid, über die Nahrung oder über die Luft in den Körper gelangt, kann das eben auch zu Hautveränderungen kommen. Und ein weiterer Aspekt in diesem Bereich ist, dass eine sogenannte Sensibilisierung nachgewiesen ist. Das sind also, wenn man so will, allergene Effekte. Mit anderen Worten, bei wiederholter Exposition ist die Menge an Dormex, die erforderlich ist, um entsprechende Wirkungen, negative Wirkungen auszulösen, die wird über die Zeit immer geringer. In Europa wird bei der Genehmigung von Pestiziden die sogenannte Anwenderexposition teils experimentell und teils über mathematische Modelle berechnet und beurteilt. Und es gibt also für diese akute Anwenderexposition Grenzwerte, und die nicht überschritten werden dürfen. Im Fall von Dormex bzw. Cyanamid war die Situation so, kann man in den offiziellen EU-Dokumenten nachlesen, dass selbst mit vollständiger Schutzausrüstung dieser maximal zulässige Expositionswert für Anwender um das 60-fache überschritten wurde. Und selbst Messungen in Wohnräumen von sogenannten Anrainern, also Familien, die ihr Haus am Feldrand stehen haben, wo Dormex dann eingesetzt wurde, auch in den Wohnräumen wurden die Werte um ein Mehrfaches überschritten. Und diese Situation hat dann ziemlich schnell zu einem Verbot von Dormex geführt. Und wenn in Europa die Grenzwerte um das 60-fache überschritten werden, selbst mit Schutzausrüstung, kann man sich vorstellen, was in Südafrika und anderen Ländern da vor Ort tatsächlich passiert. Und das ist auch der Grund, warum Women on Farms Project speziell jetzt erstmal ihr Augenmerk auf Cyana Mitch/Dormix gelegt haben. Dormix macht übrigens nicht nur massive Hautschäden. Es ist in der EU-Bewertung als nicht wahrscheinlich, vermutlich krebserregend, das ist also Kategorie 2. Das wäre jetzt noch kein Cut-off-Kriterium, also kein Verbotskriterium in der EU gewesen. Und auch als reproduktionstoxisch Kategorie 2, also vermutlich beim Menschen krebserregend oder reproduktionstoxisch. Insbesondere sind negative Auswirkungen auf die Schilddrüse bekannt von Cyanamid. Und es gibt eben auch entsprechende Fallstudien, wo es in hoher und wiederholter Exposition, jetzt unter den Bedingungen wie in Südafrika, zu entsprechenden Lungenschäden gekommen ist.
Laut Women on Farms Project gibt es auch tatsächlich sehr, sehr viele Folgen für die Familien, für die Landarbeiterinnen. Und Dormex wird auch in sehr großem Maßstab eingesetzt. Also es ist ein Wachstumsregulator, der dafür sorgt, dass der Austrieb früher kommt. Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erklären, warum da Dormex eigentlich auch noch in diesem großen Stil angewendet wird.
Ich bin jetzt Toxikologe und kein Anwender, aber ich weiß, dass es also in klimatischen Regionen, wo es nicht kalt genug wird, um über diese Kälteeinwirkung dann später das Entstehen und Wachstum von Früchten zu stimulieren. Und in diesem Fall sind es eben Beeren, Weinbeeren, dass da Dormex Anwendung findet. Das fand übrigens in der EU, vor allen Dingen in Italien, insbesondere auf Sizilien, Anwendung. Da gibt es zum Teil, das weiß ich aus Gesprächen mit Medizinern aus Italien, auch heute noch illegale Anwendungen. Und also meine persönliche Meinung zu der Situation ist, wenn man bestimmte Früchte da anbaut, wo sie klimatisch gar nicht hingehören, dann greift man zu diesen Hilfsmitteln und setzt dabei die Landarbeiterinnen und Landarbeiter entsprechenden Schädigungen ihrer Gesundheit aus. Und das Ganze läuft vor dem Hintergrund, was ich eingangs schon erwähnt habe, dass man Dinge produzieren will, die man dann auch exportieren kann. Und über diesen Wachstumsregulator kann man also in Regionen Wein anbauen, der sonst eigentlich für den Weinanbau gar nicht geeignet wäre.
Und Dormex wird ja in Deutschland auch hergestellt, vom bayerischen Chemieunternehmen AlzChem. Welche Verantwortung haben denn diese Chemieunternehmen? Können sie überhaupt belangt werden? Also wir haben ja auch die Geschichte gehört von Dina Nedleni. Hat sie überhaupt eine Chance auf zum Beispiel Entschädigung für ihre verlorene Beschäftigung oder ihr Einkommen sowie für die dauerhaften Gesundheitsschäden, die sie ja davon getragen hat?
Das wäre eigentlich sehr wünschenswert, aber solche Möglichkeiten existieren in Europa meines Wissens nicht oder sind, wenn, doch über irgendeine Möglichkeit ganz schwer nur nutzbar. Wir kennen die Situation zu Glyphosat, wo es Tausende von Gerichtsprozessen in den USA gibt, aber eben bis auf ein oder zwei Ausnahmen, wo das in Frankreich wohl gelungen ist, da kein Handlungsspielraum besteht. Und das Gleiche ist eben auch zutreffend für Dormix und die Betroffenen in Südafrika. Das ist die Situation, die ist aus unserer Sicht äußerst unbefriedigend. Wobei das eigentliche Anliegen wäre, ein globales Verbot von solchen Wirkstoffen, so wie über das Stockholmer Abkommen persistente Chemikalien, und ein Großteil davon sind dann chlororganische Insektizide, global verboten wurden. Und das wäre die, aus unserer Sicht, die eigentliche Lösung des Problems. Wünschenswert wäre, wie gesagt, dass Geschädigte ein Recht hätten, Entschädigungen einzuklagen, aber das wären dann doch immer individuelle Lösungen, und nur der, der die Kraft hat und auch die persönliche Situation, dass er sich das leisten kann, solche Klagen, solche Prozesse dann auch durchzustehen, hat dann die Möglichkeit und andere eben nicht. Das finde ich, ist nur eine halbe Lösung des Problems. Insbesondere in der Situation in Afrika, wo ich gehört habe, dass die Frauen dann auf den, also die Landarbeiterinnen und auch Landarbeiter, nicht nur auf den Plantagen arbeiten oder in den Weingütern arbeiten, sondern auch von der Gnade der Besitzer abhängig sind, dort wohnen zu dürfen. Und wenn sie sich da gegen die Dinge, die da nicht richtig laufen, auflehnen, laufen sie Gefahr, nicht nur ihren Job zu verlieren, sondern auch ihre Wohnung bzw. ihr Haus.
Auch ein wichtiger Punkt. Ich möchte da auch gleich mit dir nochmal drüber sprechen, also über die politischen Möglichkeiten und auch internationale Vereinbarungen. Nochmal einmal zurück zur Unternehmensverantwortung. Ihr wart ja jetzt gerade Anfang Mai mit Pan Germany und auch mit Beteiligte vom Women on Farms Project bei der Hauptversammlung von AlzChem und habt nochmal gegen den Export von Dormex protestiert. Und du hattest auch einen Redebeitrag bei der Hauptversammlung. Und da hast du das Unternehmen vor allem zur Bereitstellung von Schutzausrüstung befragt. Warum hast du nochmal genau danach gefragt? Und welche Reaktion gab es dann vom Vorstand?
Also eigentlich hätte ich, und das habe ich auch getan, das Unternehmen auffordern müssen, und ich habe es auch aufgefordert, die Produktion einzustellen von Dormex, zumal AlzChem eine ganze Reihe sehr profitabel zahlreiche andere Chemikalien, die keine Pestizide sind, produziert. Ich habe aber das Augenmerk nicht auf diesen Appell zu einem Verbot gerichtet, weil ich aus anderen Teilnahmen an Aktionärsversammlungen weiß, dass die Unternehmen von solchen Forderungen recht wenig beeindruckt werden. Aus diesem Grunde und aufgrund der dramatischen Situation, speziell was eben fehlende Schutzausrüstung anbetrifft in Südafrika und sicher auch in vielen anderen Ländern, hatte ich mich dann auf diese Forderung und die Frage an das Unternehmen, ob es dann bereit wäre oder in Betracht zieht, Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen, hatte ich diese Frage gestellt. Und die Antwort war, man hätte eine große Zahl von Spritzdüsen und Schraubenschlüsseln nach Südafrika geliefert, was in die Kategorie des Mythos der sicheren Anwendung fällt. Im ersten Moment haben wir wirklich sehr verwirrt geguckt, als Antwort auf Schutzausrüstung die Rede von Spritzdüsen und Schraubenschlüsseln war. Wenn man darüber nachdenkt, hat das natürlich etwas damit zu tun, dass bei der Ausbringung eben Spritzdüsen eingesetzt werden könnten oder können, die jetzt nicht noch mehr unkontrolliert die Umwelt damit belasten, sondern etwas gezielter auf das eigentliche Objekt der Behandlung spritzen und die Schraubenschlüssel deutlich als Werkzeug, um eventuell die Spritzdüsen dort auszutauschen. Wobei mir nicht klar ist, warum man ungefähr die gleiche Menge an Schraubenschlüsseln wie Spritzdüsen liefert. Aber das Ganze ist wirklich eine sehr merkwürdige Antwort gewesen und insofern auch sehr unbefriedigend. Die andere Reaktion war der Verweis von Alzcam auf Neuseeland, wo angeblich Dormix nochmal bewertet wurde und das Gefährdungspotenzial heruntergestuft wurde. Ich habe mir inzwischen diesen Bewertungsbericht der neuseeländischen Behörden angucken können. Die Bewertung ist im Mai 2024 abgeschlossen worden. Da ist nichts von Herunterstufung zu sehen. Also Krebs weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall die Hautschädigungen sind sogar nochmal deutlich unterstrichen worden. Reproduktionstoxizität ist nach wie vor Kategorie 2 und eine Rückfrage bei Pan International Partnern, die in dieser Region arbeiten, wurde mir bestätigt, dass es da keine Änderungen gegeben hat. Also das war dann wohl ein Schnellschuss von Alzcam, um sich aus der Affäre zu ziehen in der Diskussion.
Interessant. Und laut Aussage von Cara, nochmal zu der Schutzausrüstung, ne, also jetzt irgendwie richtig Anzüge und Brillen und so weiter, die scheint es ja vor Ort auch eigentlich gar nicht zu geben. Und wie du ja auch schon gesagt hattest, selbst mit diesem kompletten Schutz bleibt die Vergiftungsgefahr ja bestehen.
In South Africa, protective measures against pesticide is completely optional. It's not legally optional, but as it manifests itself, it's optional. So the Department of Agriculture registers these pesticides, and the Department of Employment and Labor is supposed to ensure compliance. And that it is fragmented and segmented, I think deliberately. But so if you tell the Department of Agriculture, but they're misusing the product, then they'll say, no, that's the Department of Labor's responsibility. So it's the Department of Labor that has to ensure compliance, that the farmers comply. And the Department of Employment and Labor's inspectorate is not present on farms. In fact, yesterday there was a protest march that Women on Farms Project led to the department. And we are saying that the inspectorate is a complete and utter sham. So because the inspector does not have the capacity or the political will to ensure compliance, it is left up to the farmers to choose if and how much. They have to decide. Some farmers have no protective measure. Other farmers, they selectively choose which bits they're supposed to implement. But no one is ensuring compliance. And no one is issuing out penalties for non-compliance.
Genau, jetzt nochmal drauf zu gucken. Okay, Exportverbot ist das eine. Dann bleibt die Frage, warum verbieten denn Länder wie Südafrika zum Beispiel den Import von diesen Pestiziden nicht? Oder warum lehnen sie diesen nicht ab? Oder diesen Export nicht ab?
Ist auf die Entfernung relativ schwer zu sagen. Die prinzipielle Antwort wäre, weil der politische Wille fehlt. Und dann könnte man sich fragen, warum fehlt der politische Wille? Und da würde ich jetzt, ohne auf konkrete Staaten verweisen zu können, sagen, dass die Möglichkeiten, über Lobbyismus Ziele zu erreichen, in solchen Ländern wie Südafrika, nochmal um ein wesentlich höheres Maß leichter ist als in Europa, wo es immer ein Lobbyregister gibt und wo wie eingangs erwähnt, ja auch sich einiges getan hat. Aber der Lobbydruck in Ländern mit relativ schwacher Regierung ist wesentlich leichter auszuüben und das ist aus meiner Sicht das grundlegende Problem und der wesentliche Grund, warum sich da nur schwer was ändert.
Das Women on Farms Project hat ja doch, ja, würde ich mal sagen, schon einen gewissen, ja, schon etwas erreicht in Südafrika. Hat die Regierung letztes Jahr einen Importstopp für 67 hochgefährliche Pestizide ausgesprochen. Doch laut CARA gibt es auch da noch zu viele Schlupflöcher und Ausnahmen. Dennoch kann man auch sagen, dass ihre Kampagne auch Wirkung zeigt.
Women on Farms Project brought this up, this issue up in the national agenda. And I say that because I only started with the campaign last year in July. So I was watching it also from an objective perspective. And before this, nobody was talking really about chemicals and pesticides and agriculture, and nobody was putting like the focus on it. So yes, I would say Women on Farms Project is, the campaign is going well. There is much still to do. And I think the starting point with is that to make farm workers aware that these pesticides are deadly. So it's so naturalized in South Africa. It's so normal that even that is the beginning phase. It's just that workers must know that what you're spraying is deadly, and maybe you don't see the effects now, but in 3 years' time, 5 years' time, it is deteriorating your life and shortening your lifespan.
Ich sehe das absolut genauso, dass diese Kampagne und die relative Stärke der Zivilgesellschaft in Südafrika und zum Beispiel auch in Kenia etwas bewirkt hat. Und das ist aber der von mir vergessene Punkt in meinen Überlegungen, was den Lobbydruck anbelangt. Das ist eben auch die Schwäche der Zivilgesellschaft in vielen anderen afrikanischen und sonstigen Ländern des globalen Südens. Hat die Industrie dann ein leichtes Spiel und die Regierungen haben nicht den nötigen Gegendruck von der Zivilgesellschaft. Und das ändert sich eben offenbar jetzt in Südafrika und braucht eben auch seine Zeit, um Erfolge zu erzielen. Aber das ist erfreulich, dass da die ersten Veränderungen sichtbar sind.
Ja, jetzt schauen wir nochmal zu uns hier nach Europa. Da ja, hätte es die Möglichkeit gegeben, Cem Özdemir, vorheriger Landwirtschaftsminister, wollte ein rechtliches Exportverbot, hatte er vorgesehen. Nur das wurde jetzt innerhalb der Regierung nicht umgesetzt. Wie schätzt du die aktuelle politische Situation ein? Wird es ein Exportverbot hochgefährlicher Pestizide geben?
Ja, das sind eben Sachen, Exportverbot oder auch das Verbot von Pestiziden, die jetzt in Europa verboten sind, die einen langen Atem brauchen und wo man meiner Meinung nach eben unabhängig von politischen Konjunkturen arbeiten muss. Also die Verbote in der EU haben viele Jahre Engagement benötigt. Man könnte fragen, wo wären wir heute ohne ein solches Engagement? Und insofern sehe ich natürlich, dass mit diesem Rechtsruck in der Regierung da nichts zu holen ist und auch die voraussichtlich nichts zu erreichen sein wird und auch die Bemühungen auf EU-Ebene unter Umständen noch weiter verwässert werden. Ich hatte eingangs von der Chemikalienstrategie gesprochen, wo der Export von hochgiftigen Chemikalien einschließlich Pestiziden verboten werden soll und die Verabschiedung dieser Chemikalienstrategie ginge. Und es gibt dann Argumente mit Bezug auf den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, dass die Ernährungssicherheit unbedingt Pestizide erfordert. Das sind solche Sachen, die dann schnell genutzt werden. Ich denke, wir müssen von unserer Seite dafür sorgen, dass das Thema auf der Tagesordnung bleibt und wenn es nicht jetzt gelöst wird, dann zumindest nicht in Vergessenheit gerät und dann über unsere langfristige Arbeit das entsprechende Ziel erreicht wird.
Das Argument der Ernährungssicherung, das steht ja immer wieder auf der Tagesordnung. Du hattest schon angesprochen, dass es wichtig wäre, ja, einen Pestizideinsatz auf globaler Ebene zu regeln. Wie sieht es denn im Moment aus? Was wird da diskutiert? Gibt es Chancen, dass es ein internationales Übereinkommen geben kann?
Prinzipiell gibt es sicher die Chancen. Es gibt ja dieses Global Framework on Chemicals. Das ist eine auf Ebene der Vereinten Nationen angesiedeltes Vorhaben, was aber freiwillig ist, nicht verbindlich. Aber dessen ungeachtet gibt es in diesem Rahmen eine Initiative der Regierungen der afrikanischen Länder, ein solches Verbot für Afrika insgesamt zu erreichen. Das ist also schon mal ein gutes, positives Signal. Die praktische Umsetzung ist dann natürlich die nächste Frage, denn es gibt solche Importverbote für hochgefährliche Pestizide beispielsweise schon seit Jahren auf dem Papier in Mexiko und in Tunesien. Und das Gesetz wird einfach nicht angewendet. Aber von der Tendenz her ist das, was die afrikanischen Regierungen im Rahmen dieses Global Framework on Chemicals initiiert haben, ein Schritt in die richtige Richtung und sollte aufmerksam beobachtet und natürlich auch unterstützt werden.
Würdest du dann auch sagen, dass das auch der bessere Weg wird? Also es gibt ja auch immer wieder die, ja, den Vorwurf, dass ja mit einem Exportverbot jetzt seitens Europa würden wir in die politischen Entscheidungen der Importländer eingreifen und ja, damit auch der Vorwurf einer neokolonialen Einmischung wird damit laut. Wie stehst du zu dieser Kritik?
Ja, also da bleibt nicht nur mir das Lachen im Halse stecken, weil das so absurd ist, dieses Argument, was von der Pestizidindustrie wiederholt vorgebracht wurde. Aber auch unsere Partner im globalen Süden sind da genauso betroffen, was ich mit Lachen im Halse stecken bleiben bezeichne, weil das ja so offensichtlich ist, dass es eben nicht zugunsten der Bevölkerung im globalen Süden ist, sondern zugunsten von Exporten und Profiten. Interessanterweise hat eine sehr engagierte Wissenschaftlerin aus Brasilien, Larissa Bombardi, schon bevor dieses Argument des Neokolonialismus ins Gespräch kam, auf der Basis ihrer eigenen Untersuchungen und Forschungen zum Export von Pestiziden nach Brasilien den Begriff des Molecular Colonialism ins Gespräch gebracht, wo praktisch mit Hilfe von chemischen Molekülen Kolonialismus in den Ländern des globalen Südens und hier eben speziell von Brasilien ausgeübt wird. Genau in dem Sinne, wie Kolonialismus früher existiert hat oder funktioniert hat, dass nämlich mit Hilfe dieser Pestizide in großen Mengen Soja produziert wird und dieser Export aus den Kolonialländern, nun den molekularen Kolonialländern, über den Einsatz von Pestiziden erzwungen wird, weil man von diesen abhängt, um entsprechend in der Menge und über die Fläche produzieren zu können.
So habe Kara auch nach ihren Wünschen und Forderungen an die deutsche Politik und Gesellschaft befragt. Und ihrer Meinung nach müssen wir uns von der Annahme verabschieden, dass Chemikalien und hochgefährliche Pestizide für unsere Lebensmittelproduktion wichtig sind. Für sie ist wichtig, dass wir europäischen VerbraucherInnen und AktivistInnen weiter Druck auf unsere Regierung und die Pestizidindustrie ausüben, so wie sie das auch in Südafrika machen. Und zudem wünscht sie sich sehr mehr Wertschätzung und Gerechtigkeit für alle Menschen, auch für die Menschen in Südafrika.
We must lose this assumption that chemicals and highly hazardous pesticides are important for our food production. We must break with that assumption and we must start to use our intellect, resources, genius capacities to creatively create a new agriculture system in a different way to interact with nature. It's up to European consumers and European activists to put pressure on their governments and their pesticide companies, much like we're doing on this side. And we're putting pressure on policy and legislation, and we're hoping to change it from that way. But I was also thinking at the, you know, like at the root of this is, unfortunately, it's a colonial racist thinking that persists, that Europe holds and then uses it to implement their policies. So I'm thinking that I would like the European government, the European consumers to see us and to care for us. We're not just poor black people living on the other side of the planet. We are also people. We are also human beings. The children in the global south, the children in Africa, the children in West Asia, they also matter. They also care. They're also important. And what's good enough for them will one day be good enough for your own children. So you're setting the standard, and you're setting the standard very low. So my appeal is to keep doing the activism and to keep putting pressure on your government, but we are human beings too. African lives also matter. So see us as people and see us as your family as well.
Wie unterstützt du und Pan Germany diese Forderungen?
Das Erste und Wichtigste wäre vielleicht zunächst zu sagen, dass wir das gemeinsam machen, dass wir jetzt nicht mit Ideen kommen, die wir auf Südafrika und andere Länder projizieren, sondern dass wir auf die Probleme hören, die von dort geäußert werden. Und dann kommt es zu einer gemeinsamen Arbeit, die wo jeder mit seinen Mitteln, die hier in Deutschland und in der EU andere sind als die Proteste, die vor Ort von den Betroffenen organisiert werden. Aber wenn man sich da untereinander abstimmt, kann man, glaube ich, mehr erreichen. Auf diese, und das ist nicht auf Südafrika beschränkt, aber das ist ein sehr gutes Beispiel. Und das eine ist jetzt im konkreten Fall von Südafrika und Dormix ist eben gewesen, dass über eine Zusammenarbeit von NGOs, einschließlich dem Dachverband der kritischen AktionärInnen, Zugang zu Aktionärsversammlungen geschaffen wurde, dass ein Gesprächskanal etabliert wurde zwischen den Unternehmen oder dem, es ist ja in dem Fall nur eins, und den Betroffenen, was sich hoffentlich dann auch in weiteren Gesprächen und eventuell mit Erfolg realisieren lässt. Und ansonsten bleibt das eben auf der Tagesordnung und die Betroffenen werden hier gehört und wir erfahren von den Problemen, die vor Ort existieren. Das ist so das, worauf es hinausläuft. schon mal gesagt, wir brauchen einen langen Atem auf beiden Seiten, um zum Erfolg zu kommen. Wir müssen unsere Mittel nutzen, von Anhörungen in Parlamenten, ab Bundestag oder Europaparlament, bis zu Publikationen und eben dieser Aktionärsversammlung. Das ist also das, was ich als unsere Aufgabe sehe.
Also die gemeinsame Arbeit geht weiter. Peter, wir sind am Ende unseres Gesprächs und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das sehr spannende, sehr interessante Gespräch mit dir.
Es war sehr schön, mal ausführlich über die Problematik sprechen zu können. Ich danke auch.
Auch wir bei der Agrarkoordination finden, dass mit dieser Doppelmoral endlich Schluss sein muss. Hochgefährliche Wirkstoffe, die hier verboten sind, dürfen nicht in andere Länder exportiert werden. Wir setzen uns dafür ein, diese hochgefährlichen Pestizide durch agrarökologische Alternativen zu ersetzen. Eine andere Landwirtschaft ist möglich, doch sie braucht klare politische Entscheidungen und gezielte finanzielle Anreize. Unterstützt uns gerne mit einer Spende, damit die Agrarkoordination ihre Arbeit für ein global gerechtes Ernährungssystem fortsetzen kann. Weitere Infos zum Thema Pestizide, Exportverbot und nicht chemische Alternativen findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast weiter folgt, abonniert ihn gerne und schreibt uns eure Kommentare an podcast@agrarkoordination.de. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Schaltet also gerne wieder ein, wenn es heißt, ist was.